Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden zweiten Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in die neueste Work in Family Podcast Folge. Heute ist Manuela Festl zu Gast und ich spreche mit ihr über Bedürfnisse und wie wir sie nach außen kommunizieren. Hör rein und nimm viele Impulse für dich mit. Hallo liebe Manuela, schön, dass du heute hier bist als Gästin im Work in Family Podcast. Ich freue mich sehr. Wir haben ja vor 2 Wochen uns schon mal online getroffen. Da durfte ich zu Gast in deinem Podcast sein. Da haben wir über das Thema Vereinbarkeit gesprochen. Und aus dem Gespräch im Nachgang hat sich dann so ein Thema ergeben, über das ich heute mit dir in dieser Podcast-Folge sprechen möchte, nämlich um das Thema Bedürfnisse und wie wir diese Bedürfnisse kommunizieren in unserer Außenwelt mit unterschiedlichen Personen, Partner, Kinder, Führungskraft, Kollegen, Kolleginnen, was auch immer. Und bevor ich da jetzt einsteige ins Thema, sag doch nochmal so ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und was zeichnet dich sozusagen als Expertin rund ums Thema Bedürfnisse aus?
Vielen Dank für die Einladung erstmal, Steffi. Es ist voll schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf, als erste Gästin quasi auch bei dir. Bedürfnisse, ja, das ist mein Thema. Was zeichnet mich als bedürfnisorientierte Expertin quasi aus? Was kann ich sagen? Ich kann sagen, ich heiße Manuela Festl und ich bin als Mentorin gerade tätig. Ich begleite Eltern auf ihrem Weg in die, ich sage immer, bewusste und bedingungslose Elternschaft. Das sind diese kurzen Schlagwörter letztendlich, mit denen die jeweiligen Frauen schon ungefähr wissen, worum es geht. Im Groben letztendlich geht es darum, eine Eltern-Kind-Beziehung zu leben, die die Themen Gleichwürdigkeit und Respekt und Toleranz eben mit sich bringt und vor allem eben auch weg von Erziehungsmethoden, also keine Belohnungs- und Bestrafungssysteme quasi in dem Miteinander in der Eltern-Kind-Beziehung zu führen. Das ist die bedingungslose Eltern-Kind-Beziehung, also ohne Bedingungen miteinander zu sein. Okay. Und ja, das mache ich und das ist total mein Thema, denn mein Ansatz ist der ganz speziell ist, würde ich sagen. Der kommt nämlich aus der Sprache. Ich habe Linguistik studiert, habe ganz viel in der Unternehmenskommunikation von größeren Firmen gearbeitet und sehe letztendlich, dass Beziehung, und das wissen wir alle, Beziehung gestaltet sich über das Miteinander, über das Miteinander sprechen. Und wie sprechen wir letztendlich mit Kindern? Wie lösen wir gewaltfrei Konflikte? Wie lösen wir Konflikte überhaupt? Was haben wir da für Glaubenssätze, die Unmengen und riesengroß sind? Und das alles quasi mit den Eltern so ein bisschen anzufangen, aufzulösen, von der Wut kommend, Respekt und liebevolle Eltern-Kind-Beziehung. Genau. Und da sind die Bedürfnisse natürlich essentiell. Denn wenn wir wirklich eine bewusste Elternschaft leben wollen, da steckt Wissen drin und Bewusstsein natürlich auch drinnen, dann geht es immer darum zu gucken, was will ich denn eigentlich jetzt gerade? Warum bin ich gerade in dem Konflikt, in dem ich gerade stecke, mit meinem Chef jetzt dann zum Beispiel oder mit meinem Partner oder mit meinem Kind? Was triggert mich zum Beispiel auch in diesen Momenten? Wie kann ich das äußern letztendlich? Das ist dann die Hürde. Was kann ich denn eigentlich sagen? Was sind denn Bedürfnisse? Da den Zugang auch zu sich zu haben, auch wieder nach innen zu kehren. Also du merkst schon, das Thema ist recht groß.
Aber es ist
bedingt, ist ein Riesenthema, total. Ja. Aber es ist bedingt letztendlich mit den Worten. Also welche Worte sage ich zu mir selbst? Meine Glaubenssätze? Wie rede ich mit mir selbst in Gedanken natürlich auch? Wie verurteile ich mich selbst? Wie verurteile ich vielleicht auch den anderen? Und um da wegzukommen, da gucke ich nämlich auf die Worte meiner Klientinnen und zeige ihnen dann auch, was die eigenen Sätze, die sie da sagen, mit ihnen machen und es vor allem im Kind macht.
Super spannend. Also ich merke schon jetzt schon allein schon beim Zuhören, irgendwie könnte ich jetzt 1000 Fragen stellen. Ja, gucken wir mal, wie wir das irgendwie gut, sage ich mal, komprimiert kriegen in diesem Format. Die Hinleitung zu diesem Thema, über das wir jetzt heute sprechen, Bedürfnisse und natürlich auch Kommunikation, denn wie du sagst, Kommunikation ist ja da so der Dreh- und Angelpunkt, die kam aus einer kleinen Geschichte, die ich gelesen habe, auch in einem Buch, wo es ums Thema Kommunikation ging. Und zwar hat die
eine Situation geschildert, wo sich zwei Schwestern um eine Orange gestritten haben, die sie beide für den Nachtisch verwenden wollten. Und darüber ist eben ein Riesenstreit entbrannt mit dem Ergebnis, dass diese beiden Schwestern dann diese Orange in der Mitte durchgeschnitten haben und jeder halt eine halbe Orange bekommen hat, obwohl eigentlich beide von ihnen die ganze Orange gebraucht hätten. Und jeder hat dann seinen Nachtisch gemacht, die eine hat einen Kuchen gemacht und die andere ein Dessert, wofür sie den Saft gebraucht hat. Und im Nachhinein, als sich dann sozusagen die Wogen so ein Stück geglättet hatten und die Emotionen wieder nach unten gefahren waren, haben sich die beiden dann nochmal darüber ausgetauscht, über das Bedürfnis, also was sie eigentlich von dieser Orange gebraucht hätten. Und da hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, die eine Schwester hätte für ihren Kuchen eigentlich nur die Zeste, also praktisch die Orangenschale benötigt. Und die andere Schwester hätte eben den Saft einer ganzen Orange gebraucht. Und dann haben sie im Nachgang festgestellt, dass dieser Kompromiss, den sie da geschlossen haben, also sprich die Orange zu teilen, eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre, wenn sie sich im Vorfeld über ihre Bedürfnisse ausgetauscht hätten. Denn dann wäre ganz offenbar zutage gekommen, wunderbar, ne, mach du dir erst.
Besser kann es gar nicht sein, ne?
Ja, und dann nehme ich den Saft von der ganzen Zitrone und dann wäre es eine Win-Win-Situation für beide gewesen. Und das war so die Hinführung dazu, ne? So dieses Thema Bedürfnisse und wie wichtig das ist, die zum einen natürlich erstmal zu empfinden und zu spüren, was ist da überhaupt, und zum anderen, das ist der zweite ebenso wichtige Schritt, dann tatsächlich darüber auch zu sprechen und die zu verbalisieren und nach außen zu bringen, ne? Denn ich habe oft so den Eindruck, so die Erwartungshaltung ist, die andere können so in den eigenen Kopf hineingucken, nach dem Motto, ja, der oder die muss doch sehen und wissen, dass es mir so geht, wo ich dann auch oft sage, nee, woher denn? Weil jedes Gedankenkonstrukt ist total individuell.
Ja.
Und da jetzt so die erste Frage an dich, wie gelingt es mir denn, mir meiner Bedürfnisse besser bewusst zu werden? Also tatsächlich auch erstmal, bevor ich sie kommuniziere, zu spüren, dass da was ist und vor allen Dingen, was da ist.
Also, tatsächlich kann ich aus meiner Erfahrung her sagen, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, sind überwiegend Mamas, die zu mir kommen, dass die meisten wirklich gar nicht wissen, was Bedürfnisse sind. Mhm. Und wir dann erst überhaupt mal wirklich wie so ein weißes Blatt sagen, okay, was sind denn Bedürfnisse überhaupt? Was ist denn das eigentlich, dieses Bedürfnis? Und was da immer hilft, ist, sich einfach mal tatsächlich zu googeln. Es gibt unendlich viele Listen, einfach mal Wörter anzugucken. So, ich habe das Bedürfnis nach Nähe, ich habe das Bedürfnis nach Kontakt, ich habe das Bedürfnis nach Freiheit oder Freiraum. Auch das Bedürfnis nach Alleinsein. Es gibt Unmengen von Bedürfnissen und die sich überhaupt mal so bewusst zu werden, zu sagen, das ist ein Bedürfnis. Cool, wusste ich noch gar nicht.
Ja.
Ein Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel, ja, das haben wir ja auch alle logischerweise. Ein Bedürfnis nach Sexualität auch oder nach Partnerschaft. Also die Bedürfnisse sind eigentlich ziemlich groß, das Feld ist ziemlich groß. Und das wäre der erste Schritt, also wirklich mal zu gucken, was sind Bedürfnisse eigentlich und wo sehe ich mich da bei manchen Themen? Was ist mir davon wirklich wichtig? Das wäre dann der zweite Schritt, dass man, wenn man sieht, okay, es gibt eine ganze Reihe von Bedürfnissen, welche sprechen mich direkt diese Art, die einem wirklich wichtig sind, das sind die, die letztendlich auch immer wieder triggern, wenn die nicht erfüllt sind. Als wenn ich das Bedürfnis nach Sicherheit habe, zum Beispiel in der Eltern-Kind-Kommunikation, ich habe das Bedürfnis nach Sicherheit und mein Kind im Winter will keine Mütze aufsetzen. Ja, oder ich habe das Bedürfnis nach Gesundheit und mein Kind im Winter will keine Mütze aufsetzen. Kann ja beides sein.
Ja.
Dann triggert mich das, wenn mein Kind dann sagt, nee, ich brauche keine Mütze und mir ist warm und ziehe ich nicht auf. Und dann entsteht schon der Konflikt. Letztendlich ist es dann der Eltern-Kind-Konflikt in solchen Momenten. Das heißt, das Kind möchte etwas, es möchte rausgehen, es möchte selbst bestimmen, ein Bedürfnis, Autonomie und Selbstbestimmung letztendlich dann. Und die Eltern haben das Bedürfnis nach Gesundheit und nach Sicherheit und auch nach Kontrolle in diesen Konflikten als Beispiel.
Ja.
Und wenn ich das dann...
Was ich da jetzt eine spannende Frage fände, wie ist das? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich priorisiere jetzt erstmal, ich identifiziere erstmal die Bedürfnisse, die für mich relevant sind, dann priorisiere ich die und dann schaue ich mir die genauer an. Gibt es da irgendwie so eine Daumenregel, sage ich jetzt mal? Also es können da ja vielleicht dann irgendwie 20 Bedürfnisse stehen oder so, ja? Und macht es dann Sinn, sich mit allen gleichzeitig zu beschäftigen oder dann erstmal so, um damit überhaupt anzufangen, zu sagen, ich nehme mir jetzt mal die ersten 3 vor oder die ersten 5 oder vielleicht macht es auch gar keinen Sinn, sich da irgendwelche rauszusuchen. Also was würdest du da empfehlen?
Also ich glaube, was hier als Problematik ist, ist so ein bisschen dieses Verwischte zwischen ich habe Werte und ich habe Bedürfnisse. Ich würde sagen, wir Menschen haben alle Werte, grundsätzliche Werte. Das ist so quasi das, was uns ganz oben trägt. Also wie wenn wir ein Haus haben und das, was wir haben ein Fundament und ganz oben sind unsere Werte. Da ist irgendwie auch unsere Philosophie drin oder unsere Religion oder wie auch immer und unsere Werte, die uns quasi als Bestandteil unseres Seins tragen. Das sind nur ein paar, die wirklich ganz fix sind, wo wir sagen, okay, das ist einfach was, das ist mir so unendlich wichtig. Wenn mir da einer rüttelt, da werde ich zum Tier. Ja? Und die Bedürfnisse, die sind immer da. Da gibt es ganz verschiedene. Das können, wir bleiben mal bei der Zahl 20, sage ich mal, auf dieser Liste. Je nach Situation kann mich ein Bedürfnis unerfüllt sein und mich zum Beispiel triggern. Also Bedürfnisse haben wir ganz viele. Das kann man nicht irgendwie kategorisieren in nur zwei, die ich irgendwie habe, sondern wir haben immer verschiedene Bedürfnisse. Also wenn ich da jetzt auch an die Pyramide von Maslow denke, wir haben Grundbedürfnisse. Wir haben das Bedürfnis nach Atmung, also einfach auch zu atmen, das Bedürfnis nach Sexualität und nach Liebe, auch nach Nahrung. Also wir haben einfach verschiedene Bausteine bei den Bedürfnissen, die alle irgendwann erfüllt werden möchten. Und je nach Situation ist eben halt ein Bedürfnis gerade total genährt und ein Bedürfnis ist gerade nicht so genährt. Deswegen würde es Sinn machen, wenn wir uns quasi auf die Suche unserer Bedürfnisse machen, die wir ja dann erst merken, wenn wir im Konflikt sind im Übrigen. Also erst dann, wenn ich in einem Konflikt bin mit dem Chef, mit meinem Partner oder mit meinem Kind, dann spüre ich, dass da was nicht passt. Es schnürt sich in mir gerade irgendwie zusammen, es fühlt sich eng an der Brust oder es hängt mir im Hals. Also auch so dieses Körperliche zu spüren und zu sagen, oh Gott, was macht das gerade mit mir? Ich merke, mein Herz schlägt schneller. Warum ist das so? Das ist der Hinweis einfach, dass da ein Bedürfnis unerfüllt ist, dass das gerade mit mir nicht zusammengeht, dass wir gerade in einem Konflikt stecken. Und eben dann zu spüren und zu gucken, was ist das jetzt eigentlich?
Okay.
Das heißt, so als Idee, erster Schritt tatsächlich mal so zu gucken, welche Bedürfnisse gibt es. Zweiter Schritt, oh ja, okay, das sind ein paar dabei, die sind mir wirklich wichtig, so spontan, wenn ich mir die so angucke. Und dritter Schritt wäre, um das einfach mal anzufangen, zu gucken, welcher Konflikt, den ich habe, beschäftigt mich zum Beispiel. Einfach nur einen Konflikt, nicht gleich fünf, sondern 20, sondern einfach so ein wiederkehrendes Thema, ein täglich grüßt das Murmeltier-Szenario, das ich irgendwie immer wieder habe, aus dem ich nicht rauskomme. Und dann zu schauen und zu reflektieren, zu sagen, was ist das eigentlich?
Was ist das Bedürfnis dahinter so?
Ja, okay. Bei mir.
Bei einem selber.
Bei einem selber, genau. Es geht ja immer um uns selbst. Natürlich im Konflikt sind mindestens zwei betroffen. Beim Eltern-Kind-Konflikt wird es insofern noch schwieriger, weil wir als Eltern die Bedürfnisse des Kindes ja herausfinden möchten und wollen und letztendlich auch dem Kind das beibringen möchten. Also es ist eine Herausforderung. Gleichzeitig ist es so, dass wir halt erstmal bei uns anfangen müssen. Wir müssen bei uns gucken, was ist das für ein Bedürfnis für mich? Denn erst wenn ich weiß, was Bedürfnisse sind, wenn ich weiß, wie ich die nähren kann und erfüllen kann, dann kann ich sie auch natürlich im Konflikt dann meinem Kind, spezifisch bei mir, meinem Kind dann quasi zeigen. Ja. Oder aber im Gespräch mit dem Partner, im Gespräch mit dem Chef, durch letztendlich die Kommunikation, die da getrieben wird, durch das Miteinander, dann herausfinden, welches Bedürfnis vielleicht mein Chef hat, der nicht gerade die Kompetenz hat, das selber in diese Worte zu bringen, wie ich es bräuchte.
Ja, okay. Das heißt, es geht auch so in die Richtung aktives Zuhören dann, ne?
Also genau, das ist dann das aktive Zuhören letztendlich.
Wiedergeben, was der andere hat. Ja.
Das aktive Zuhören ist faktisch das Schwerste an dem Ganzen, weil eben so viele Schritte davor kommen, um aktives Zuhören letztendlich betreiben zu können und wirklich zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt zurück, ich gucke jetzt, was der andere braucht.
Muss ich erstmal gut bei mir sein, ne, in dem Moment.
So. Genau, ja, genau. Ja, ja. Ich muss da richtig bei mir sein und ich muss da ganz klar sein, wo ich gerade stehe. Und ich brauche natürlich quasi schon die Kompetenz dazu, dass ich das mit den Bedürfnissen schon hinkriege.
Ja. Wie, das ist jetzt eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage. Also ich habe jetzt für mich sozusagen erkannt, ne, was sind meine Bedürfnisse, was ist mir wichtig und habe mich beobachtet auch über einen gewissen Zeitraum. Das ist ja auch nichts, was jetzt von heute auf morgen funktioniert, wo man einfach so einen Schalter im Kopf umlegt und jetzt kenne ich alle meine Bedürfnisse, sondern das ist ja schon auch ein Prozess der Selbstreflexion tatsächlich, der damit verbunden ist. Also zumindest nehme ich das auch so für mich wahr, auch in der Kommunikation nach außen und auch in der Kommunikation nach innen mit mir selber und über mich selber. Und die Frage, die sich dann jetzt so anschließt, ist, wie, wenn ich dann weiß, das sind meine Bedürfnisse und auch sie und ich sie auch wahrnehme in bestimmten Konfliktsituationen, wie kommuniziere ich diese Bedürfnisse dann nach außen wertschätzend und eben nicht wertend oder vorwurfsvoll, indem ich dann sage, ne, immer machst du das und das,
ja,
und
genau.
Das nervt mich, weil jetzt liegen schon wieder die Schuhe hier im Hauseingang rum, ne, die Fußballschuhe, die dann ja auch nicht den angenehmsten Geruch verströmen, ja, oder jetzt ist schon wieder was nicht aufgeräumt oder keine Ahnung, die Kollegin hat vielleicht schon wieder vergessen, irgendeine Excel-Liste zu aktualisieren, die man selber aber braucht, um dann den nächsten Prozessschritt durchzuführen, obwohl man das schon zum 100.000. Mal gemacht hat, oder der Chef kommt schon wieder an und sagt, ach, mir ist gerade noch eingefallen, bis morgen muss Thema XY irgendwie in Form von einer kurzen Präsentation maximal 10 Seiten vorbereitet werden und das ist irgendwie kurz vor Arbeitsende und man denkt sich so, okay, danke dafür, ja, und irgendwie merkt schon, wie der Puls anfängt, schneller zu schlagen. Also wie kriege ich es dann hin, ne, wenn ich das eben so merke, dass ich dann mein Bedürfnis auch nach außen trage, ohne dann den Konflikt zu befeuern auch noch, ne?
Ja. Oh, also viele Beispiele, die du da gebracht hast. Ich fange mal an mit dem Grundsätzlichen. Das nicht wertend zu sein, heißt letztendlich, dass ich immer bei mir anfange grundsätzlich. Mhm. Also, dass ich auch weiß, okay, ich befinde mich immer in einem Gespräch, ob das jetzt Kind ist, Partner oder Chef oder Kollege, Kollegin, wie auch immer. Wir sind alles Subjekte, wir befinden uns in einer Subjekt-Subjekt-Beziehung, jeder ist gleichwertig, das ist schon mal ganz wichtig. Wenn jetzt zum Beispiel beim Chef und beim Mitarbeiter, ja, da haben wir eigentlich ein hierarchisches, unterschiedliches Verhältnis. Und doch sind wir Subjekte. Also ich möchte ja nicht zum Objekt gemacht werden, derjenige, der dann kommt, wenn der Chef kommt, sagt so, sie machen das jetzt noch bis morgen. Und so, da fühle ich mich ja schon in Engen getrieben. Ja? Kann ich mich dann quasi wieder als Subjekt definieren und kann dann eben mich auch wirklich respektvoll, nicht verurteilend melden und sagen, halt stopp, ich bin auch nur ein Mensch, ja, Subjekt und kein Objekt, ich bin kein Roboter letztlich. Mhm. Hier ist die Problematik, hier sehe ich den Drang oder die Zeitnot und das Miteinander und auf der anderen Seite, ja, wie soll es gehen? So.
Ja.
Das heißt, wenn ich das quasi kommunizieren möchte, um erstmal ganz kurz bei dem Sprach bleiben, ist der Fokus bei mir, das heißt der Fokus beim Ich. Also ich möchte gerade oder ich brauche oder ich will nicht. Das sind so einfach so die ganz einfachen Standard-Dinger, die ich einfach so mitgeben kann, dass wir einfach sagen, okay, ich schaue jetzt nicht, was der andere macht, was bei mir irgendwie den Stress auslöst. So, du kommst immer in der letzten Minute und haust mir dann noch die Präsentation mit 10 Seiten hin. Das heißt, letztendlich gehe ich von mir aus und sage, boah, ja, ich bin jetzt gerade total überrascht oder ich bin jetzt gerade total sprachlos auch. Ja, wir dürfen auch sagen, dass wir sprachlos sind oder überfordert und zeigen uns letztendlich in dem Moment auch als Subjekt, als Mensch. Ja, wir kommen dann ein bisschen raus von, ich bin, mit mir wird gemacht, also auch die Opferhaltung. Ich bin quasi das Objekt, ich kann gar nicht selber entscheiden, sondern ich kann mich wieder hinstellen und kann sagen, ey, stopp, ich. Ja, ich kann eine persönliche Aussage treffen, erste Person Perspektive.
Okay, und dieses dann, ich bin sprachlos oder ich bin überfordert, das ist dann aber noch nicht das Bedürfnis, ne? Das ist ja eher so das Gefühl, in dem ich mich in dem Moment finde sozusagen. Ne?
Und es ist ganz wichtig, weil wir das Gefühl ja auch als erstes spüren. Das Gefühl leitet uns zu unserem Bedürfnis hin. Das ist einfach so. Also es kommt was, es kommt ein Reiz letztendlich, es passiert was mit unserem Körper. Unser Körper signalisiert uns unsere Gefühle. Das können wir gar nicht verhindern. Die nonverbale Kommunikation ist 90% von unserer Kommunikation, die wir machen. Und je besser ich mich spüre, umso besser kann ich letztendlich das auch artikulieren, wenn ich sage, boah, mir bleibt die Spucke im Mund weg, ja. Dann merke ich, okay, ich bin unter Stress, das stresst mich jetzt gerade. Das ist ein Zustand, den will ich nicht haben in der Form, es ist ein Ungleichgewicht in mir gerade da. Und dann kann ich sagen, okay, ich mag jetzt gerade mal kurz atmen, weil ich merke gerade, es wird gerade eng in mir. Auch das darf man sagen, das trauen wir uns nur nicht, weil das haben wir auch nie geübt. Also das ist quasi über unsere eigene Empfindungen sprechen und uns auch verletzlich zeigen letztendlich in solchen Momenten und sagen, jetzt, das macht gerade was mit mir, das ist mir jetzt gerade zu schnell oder ich brauche jetzt gerade eine kurze Nachdenkpause. Also, dass wir uns quasi ehrlich und verletzlich zeigen mit dem, was ist. Und in dem Moment, wo wir runterkommen dann von diesem Stress und kurz mal atmen, mal ein und aus, dann komme ich auch wieder zu meinem Bedürfnis, weil ich wieder denken kann, in der Stresssituation ist unser Gehirn blockiert. passieren ganz viele Sachen im Körper. Das heißt, ich darf mir da dann auch den Moment Pause geben. Ich darf da auch dann im Prinzip im Konflikt sagen, ich brauche gerade einen Moment zum Nachdenken, wie wir das jetzt am besten handhaben. Ich merke, ich bin gerade unter Stress. Ich gehe ganz kurz raus an die frische Luft und dann komme ich und dann suchen wir zusammen eine Lösung.
Ja.
Also sich da auch, ja, sich da letztendlich auch zu positionieren, ja, und sich nicht quasi in diese Opferrolle reindrängen zu lassen in solchen Momenten, in dieses Ungleichgewicht zwischen oder hierarchischem Ungleichgewicht letztendlich reindrängen zu lassen, sondern wirklich auch zu sagen, okay, puh, ja, ich brauche einen Moment Zeit und dann kann ich wieder klar denken und dann kann ich auch wirklich dann ins aktive Zuhören letztendlich gehen.
Ja. Mit meinem Chef. Und dann habe ich auch wieder das Gefühl der Selbstwirksamkeit, ne? Also auch im Sinne des von mir ausgehens, dass ich dann auch wieder das Gefühl habe, mitgestalten zu können und darauf einwirken zu können, ne? Und das Beispiel finde ich jetzt ein ganz schönes, was du gesagt hast, sich so auch kurz die Zeit nehmen. Also wir sind ja dann oft in solchen Situationen dann so in der direkten Reaktanz, also dass wir sofort irgendwie, es kommt ein Trigger und zack, schießen wir zurück.
Schießen wir dagegen, ne? Genau.
Weil, wie du sagst, in unserem Gehirn ja auch chemische Prozesse ablaufen, die wir ja gar nicht so in der Hand haben. Und dann dieser bekannte, ne, Satz, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Moment. Ja, und in diesem Moment, und das ist ja eine Millisekunde, von der wir da reden,
liegt
da reinzugehen und zu sagen, wirklich wie in so einem Slow-Motion-Film, so Stopp, ja. Kurz einmal einatmen, ausatmen, wieder so auch in den kognitiven Teil des Hirns kommen, um dann auf einer möglichst sachlichen Ebene zu gucken, okay, was ist jetzt hier das Thema und wie finden wir da jetzt gemeinsam einen Weg? Und das ist ja dann, glaube ich, völlig irrelevant, ob das die Situation ist morgens beim Anziehen, ne, wenn ich irgendwie genervt bin, dass das Kind da jetzt rumtut, weil es nicht in die Jacke reinrutscht oder weil ich mit meinem Partner in ein Konfliktgespräch gehe, weil, keine Ahnung, banale Sache, der Mülleimer mal wieder nicht ausgeleert ist, ne, mal wieder, auch schön Formulierung generalisieren. Ja, und, also da dann, ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Tipp, ne, wirklich darauf zu achten und das zu üben, dann sich diesen Moment zu nehmen und tatsächlich dann so die innere Stopptaste zu drücken.
Genau. Irgendwie, ich sage zu meinen Klientinnen immer, geh aus der Situation raus. Ja, also wirklich einen Schritt zu, einfach, dass du dich quasi wie als Beobachter letztendlich, das ist es ja auch, ich gehe als Beobachter ich gehe raus aus dieser Szene und werde Beobachter dieser Szene. Und in diesem Moment, wo ich dann eben draußen bin, da liegt ja dann tatsächlich zwischen Reiz und Reaktion ist der freie Wille. Da kann ich dann nachdenken und kann überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Ich bin ja quasi weder Opfer noch bin ich Täter oder sonst irgendwas, sondern ich bin jetzt hier, ich habe meinen freien Willen und ich habe ja auch meine Werte, die mich tragen. Ich habe ja auch meinen Job und meine Verantwortung, die ich habe, um in dem Beispiel zu bleiben. Ja. Und wie kriegen wir das jetzt gemeinsam gewuppt?
Ja, genau. Da jetzt vielleicht noch so als abschließende Frage, die ich gerne noch stellen möchte, weil das ist ja immer so spannend. Also jetzt haben wir, ich sage ja mal, viel über Theorie gesprochen sozusagen. Mhm. Ne? Und ich glaube, anhand der Beispiele kann sich auch jeder und jede, die da draußen zuhört, ein Bild davon machen, worum es geht. Und was ja dann immer das Herausforderndste ist, ist dann tatsächlich ins Tun zu kommen.
Ja, ne?
Also ich sage mal, rational, überall Haken dran. Ja, okay, macht total Sinn, finde ich logisch. Ne? Irgendwie Auslösergefühl, dahinter steht ein Bedürfnis. Das muss ich erstmal für mich selbst reflektiert haben und dann irgendwie gucken, wie bringe ich es nach außen. Aber dann so die Frage, wie überwinde ich den Widerstand, ist dann tatsächlich auch mal auszuprobieren in bestimmten Situationen. Hast du da noch einen Tipp, den du mitgeben kannst? Weil das sind ja manchmal dann auch so, ne, so innere Widerstände, die wir haben in Form von Glaubenssätzen, wo wir es Leuten recht machen wollen im Außen, die uns dann wiederum daran hindern, dann auch tatsächlich, selbst wenn es uns bewusst ist und wir sogar den Moment abgepasst haben, dann trotzdem das nach außen zu kommunizieren. So.
Also grundsätzlich ist es tatsächlich ein großes Training. Also wie viele Jahre in meinem Leben habe ich trainiert, immer brav zu sein, im Sinne von, ich sage ja und ich mache, bis ich dann quasi im Burnout lande, weil ich nicht mehr gelernt habe, Nein zu sagen, meine Grenzen zu wahren. Das ist ja letztendlich das, worum es am Ende des Tages geht, dass wir dann eben in solchen Konflikten spüren, was sind meine Bedürfnisse und wo sind eigentlich meine Grenzen überschritten, wo ist zu viel, wo habe ich das Gefühl, dass zu viel auf mir drauf liegt und ich fühle mich tatsächlich erschlagen und erdrückt von all den Aufgaben, die ich habe. Also ne, wo ich dann letztendlich das Bedürfnis nach vielleicht Unterstützung habe, jemand, der mir dann hilft. Wo kann ich das üben? Am leichtesten übt sich es grundsätzlich, wenn wir ja quasi ein anderes Sprachtraining über Jahre hinweg erfahren haben und miteinander umgehen erfahren haben, in sicheren Umgebungen. Und sichere Umgebungen sind einfach die Menschen, die uns lieb sind.
Ja, okay.
Die mögen uns, wie wir sind. Die bewerten uns in der Regel nicht, weil wir irgendwie heute mit Schlapperhosen rumlaufen oder irgendwie sonstige lustige Sachen sagen oder die Haare nicht gewaschen sind, sondern die mögen uns so, wie wir sind. Und da dann zu sagen, weißt du was, ich möchte es üben, mal Nein zu sagen. Ich möchte es üben, mal mehr mich zu spüren und das dann auch zu machen. Ja, das können unsere Liebenden sehr gut ertragen. Das können unsere Freunde auch sehr gut ertragen. Und ich habe tatsächlich direkt just eine Klientin gerade in meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, die zu mir gesagt hat, mein Mann hat neulich gesagt, das kenne ich ja gar nicht von dir. Und dann hat sie berichtet ihm auch, dass sie halt grundsätzlich Ja sagt zu allem. Sie sagt immer, ja, ja, kann ich noch machen, ja, kann ich noch machen. Irgendwann hat sie halt mal Nein gesagt, sagt, nein, ich mag das nicht. Und es hat wirklich bei ihrem Partner dann so einen kurzen, ja, Entsetzen vielleicht nicht, aber so ein kurzes,
ey, das kann ich ja gar nicht. Zumindest.
Aha, ja, genau, es gibt da wohl auch irgendwie eine Grenze und ach, wie spannend, da lerne ich ja jetzt noch mal meine Frau kennen, ja, mit ihrer Seite, die sie ja auch wirklich ist und hat und was sich da noch alles miteinander entwickeln kann, wie toll. Und genau das ist es, dass wir uns quasi erstmal trauen, in bekannten, sicheren Umgebungen mal Nein zu sagen und das mal auszuprobieren. Und eine, ja, das sage ich jetzt auch noch, eine lustige Situation, wo man das mal üben kann, ist tatsächlich, was ich immer wieder mal so als Spaßübung in den Alltag mit reinbringe, diese klassische Einkaufssituation beim Metzger oder sonst wo, wo es dann heißt, Mensch, das sind jetzt 300 Gramm mehr oder es sind 120, man hat irgendwie 100 Gramm Gelbwurst gekauft und jetzt liegen da 120 Gramm drauf, darf es ein bisschen mehr sein? Und man sagt dann Nein. Also sagt, nein, ich möchte wirklich nur 100 Gramm und ich möchte nicht irgendwie 300 Gramm und ich möchte auch nicht 120, ich möchte wirklich nur 100. Und allein diese Situation, das ist ja wirklich Alltag, ja. Das macht ja schon Beklemmungen in einem drin, wenn man sich denkt, ach komm, scheiß drauf, ja, Entschuldigung, also jetzt ja. Der Ausdruck, aber was soll's, die 20 Gramm, ja, das ist, Kind, mein Kind ist das eh gleich alles auf einmal auf. Aber letztendlich ist es eine super gute Übungssituation, weil das natürlich mit den Glaubenssätzen zusammenhängt. Ja, kann ich denn das jetzt machen? Was denkt denn die Verkäuferin von mir, wenn ich wegen 20 Gramm da jetzt Nein sage? Denkt die vielleicht, ich bin irgendwie egoistisch, egozentrisch, was weiß ich wer? Mhm. Also da triggern ja ganz viele Gedanken. Das ist eine Explosion im Gehirn, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, was da alles so für Verurteilungen einem selbst gegenüber so kommen. Und dann stellt man fest, oh, das ist ja gar nicht schlimm. Ja? Die nimmt einfach dann die Wurstscheiben weg und gut
ist so, ne?
100 Gramm wieder drauf. Ja? Also, und diese Erfahrungen braucht es letztendlich. Das sind Lernsituationen, wo ich dann feststelle, oh, es passiert ja gar nichts, wenn ich Nein sage. Im Gegenteil, ja, die lächelt mich an und mein Mann sagt, okay, cool, ja, dann übernehme ich vielleicht die Aufgabe. Und plötzlich lösen sich Konflikte, die irgendwie plötzlich, ja, man vorher gedacht hat, wie soll ich das alles allein schaffen, weil ich nicht Nein sagen konnte vielleicht. Und es lebt sich leichter tatsächlich.
Ja, schön. Schönes Beispiel. Also gerade das mit dem Metzger finde ich jetzt super anschaulich und auch eine ganz tolle Trainingssituation. Ja, tatsächlich auch mal in dieses Erleben zu kommen und auch in das, ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, in das Aushalten zu kommen, ne? Also sich selber auch mal so die Reaktion zu beobachten und auch erstmal vielleicht so wie beim Untertauchen im Wasser festzustellen, da bleibt mir jetzt erstmal die Luft weg, aber wenn ich es zwei oder dreimal probiert habe, dann ist es für mich gar keine große Hürde mehr, ne? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie du es gerade eben gesagt hast, es passiert nichts Schlimmes so, ne? Die reißt mir jetzt nicht den Kopf ab, weil ich jetzt sage, sie soll die Kleinigkeiten Gelbwurst da runternehmen.
Ich kann das echt herzlich empfehlen. Also ich empfehle es immer wieder und sage, fang erst mal damit an, wirklich im Kleinen das zu üben und diese Metzger-Situation wirklich, ich kriege da witziges Feedback auch bei meinen Klientinnen dazu, weil es wirklich, es ist einfach aufregend. Wir sagen meistens, ja, gar kein Problem, ja, gar kein Problem. Ist ja auch eigentlich gar kein Problem, aber diesen eben wirklich dieses wie Untertauchen, einfach mal zu sagen, ich will das nicht. Und zu gucken, was es mit einem macht auch. Also wirklich so diese Erfahrung zu machen und sich das auch vorzunehmen zu sein. Also heute, wenn das passiert, dann mache ich das. Und dann auch diese, es ist wie eine Prüfung, ja, es ist eine Prüfungssituation beim Metzger letztendlich. Man ist aufgeregt und man denkt sich, wie schaut die jetzt und auf was will ich denn achten? Ja, es ist wirklich ganz interessant. Es ist wirklich ein kleines Forschungsprojekt, dass man das selber machen kann.
Super, super Beispiel. Echt, also sehr anschaulich, sehr cool, sehr hilfreich. Ja, vielen Dank, dass du das so plakativ zusammengefasst hast.
Gerne.
Und jetzt ganz zum Schluss noch die Frage für all diejenigen da draußen oder vielleicht auch. Ja, also du sagst, du arbeitest hauptsächlich mit Müttern, vielleicht sagt ja auch mein Vater, Mensch, das ist ein Thema, das ich spannend finde. Wo finden dich die Leute? Also wo bist du unterwegs? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
Also man findet mich natürlich auf meiner Webseite, die heißt sprachzeichen.de. Was man auch super gut momentan hoffentlich, das ist so meine große Hoffnung, in den Alltag mit einbauen kann, ist mein Podcast, der heißt Loslassen und gemeinsam wachsen. Den findet man auch überall, wo es Podcasts gibt, Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Und ansonsten tauche ich natürlich in allen möglichen sozialen Netzwerken auf und bin immer unter Sprachzeichen zu finden.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Mensch, Manu, also herzlichen Dank für den spannenden Austausch. War für mich auch wieder viel Neues, auch viel Lustiges im Positiven dabei. Ne? Ich finde, es geht ja auch gerade beim Thema Erfahrungssammeln darum, dass das nicht immer so bierernst sein muss, sondern dass da tatsächlich auch Spaß dabei sein darf. Und insofern fand ich das jetzt ehrlich gesagt sehr bereichernd. Und
super, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Steffi, ich kann mich eh mit dir immer ganz lange unterhalten.
Das geht mir ähnlich, aber ich sag mal, uns hält ja nichts davon ab, dass wir über andere Themen auch nochmal sprechen in den nächsten Folgen. Also in diesem Sinne, lieben Dank dir, Manu, und bis ganz bald.
Bis ganz bald, mach's gut, tschüss.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitnehmen können, hast Inspiration und Impulse an die Hand bekommen, wie du zum einen deine eigenen Bedürfnisse im Alltag besser erkennen kannst und sie dann auch nach außen kommunizieren kannst. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung in Form von Sternen oder eines Kommentars hier auf iTunes. Auch über eine Google-Rezension, die du mir gerne hinterlassen kannst. Und wenn du auch künftige Podcast-Folgen nicht mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast gerne und du wirst automatisch alle 2 Wochen montags zum Start in die neue Woche darüber informiert, wenn die neueste Folge live ist. Ja, jetzt bleibt mir noch dir einen guten Start in die neue Woche zu wünschen und ich freue mich, wenn du auch in 2 Wochen wieder reinhörst. Dir bis dahin eine gute Zeit.